SRF 2 Kultur.
Nach seiner Verfilmung von Jasmina Rezas Vier-Personen-Stück Der Gott des Gemetzels hat Roman Polanski offenbar Gefallen gefunden an der theatralischen Reduktion. Sein jüngster Film La Venus à la fourrure, Venus im Pelz, ist die Umsetzung des erfolgreichen Zwei-Personen-Stücks von David Ives. Ein Möchtegern-Regisseur und eine Schauspielerin liefern sich ein erotisches Machtduell. Polanski inszeniert, seine Ehefrau Emmanuelle Seignier und Starschauspieler Mathieu Almeric spielen. Michael Sennhauser hat zugesehen.
Mit Theaterdonner und einem Kameraflug durch eine Pariser Allee fängt der Film an. Mitten im Gewittersturm bewegen wir uns auf ein kleines Theater zu. Eine Frau stolpert tropfnass in den Zuschauerraum. Sie kommt offensichtlich zu spät zum Vorsprechen.
Oh merde, j'arrive trop tard.
Si c'est pour la Venus à la fourrure, ils sont tous partis il y a une demi-heure. Nous allons programmer d'autres auditions, s'il vous plaît.
Oh, mais je suis là, ça m'évitera de revenir demain. J'ai même un costume. Laissez-moi juste vous montrer comment elle me va, s'il vous plaît. Allez.
Sie will vorsprechen für eine Rolle im Zwei-Personen-Stück Venus im Pelz. Und der entnervte Regisseur will sie bloß noch loswerden. Schließlich hat ihn keine einzige der vor ihr rechtzeitig erschienenen Damen überzeugt. Aber dann weckt die Schauspielerin doch seine Neugier. Unter dem Mantel ist sie eher provozierend gekleidet und offensichtlich hat sie bloß eine vage Ahnung, wofür sie da vorspricht. Venus im Pelz, stimmt es, dass der Song von Lou Reed die Basis ihres Stückes ist?
Expliquez-moi, j'ai vu que c'était tiré de quelque chose. Ça a à voir avec la chanson de Lou Reed, Venus in Furs?
C'est tiré d'un roman autrichien intitulé La Venus à la fourrure, dont l'auteur est Leopold von Sacher-Masoch.
Aber nein, mein Stück basiert auf einem österreichischen Roman des Autors Leopold von Sacher-Masoch. Das Buch hat bei seinem Erscheinen 1870 einen Skandal ausgelöst.
Le livre a fait scandale lors de sa parution en 1870.
Blague. En gros, c'est du porno SM.
Non, c'est pas du porno SM.
Ja klar, das ist ja wohl auch einfach ein Sadomaso-Porno, meint die Frau. Was der Autor dann wiederum pikiert bestreitet. Aber das stamme ja sozusagen aus dem Mittelalter, meint sie, worauf er darauf besteht, das sei eine wirklich schöne Liebesgeschichte und Weltliteratur.
Je veux dire, vu que ça a été écrit genre au Moyen Âge, enfin en 1800,
non, la Venus à la fourrure est une très belle histoire d'amour. C'est un vrai roman, c'est un des grands textes de la littérature mondiale.
Ah ouais. Pour moi, c'est du porno.
Für mich ist das ein Porno, meint sie ungerührt. Roman Polanski inszeniert seine Frau Emmanuelle Seignier im erotisch-intellektuellen Geschlechterkampf mit Mathieu Amalric als Möchtegern-Regisseur und alter Ego Polanskis zugleich. Ein kleiner Mann mit großem Ego, gleichermaßen angezogen wie verstört durch die Provokationen und Lockungen der Frau. Dass die ursprünglich klaren Machtverhältnisse eines Vorsprechens im Verlauf des Films in ihre totale Umkehr kippen, ist durch die Vorlage, das Broadway-Erfolgsstück von David Ives, vorgegeben. Was dem Film seinen zusätzlichen Reiz verleiht, ist Roman Polanskis Selbstironie der Inszenierung, die ihrerseits eine ironische Pose darstellt. Denn die flüssige Eleganz der Inszenierung demonstriert Polanskis absolute Souveränität als Regisseur. So kann er es sich leisten, sein alter Ego als trauriges Würstchen von seiner eigenen Frau demontieren zu lassen. Am Ende stehen alle als Gewinner da. Die wirklich starken Darsteller Mathieu Amalric und Emmanuelle Seignier und natürlich auch Spielmeister Polanski. Und selbst ich als Zuschauer bin zufrieden. Denn dass sich das Stück in dieser eleganten Zirkelschlussmechanik mehr oder weniger selbst neutralisiert, braucht mich nicht zu stören. Ich komme im Kino auf meine Kosten.
SRF 2 Kultur, die Kulturnachrichten mit Sarah Herwig. Zwei 700 Jahre alte Häuser in Schwyz sollen abgerissen werden, aber nicht gänzlich zerstört. Das entschied gestern der Regierungsrat. Teile der spätmittelalterlichen Bausubstanz sollen erhalten und restauriert werden. Die beiden Häuser im Dorfbachquartier waren im Verlauf der Geschichte verändert und erweitert worden. Der spätmittelalterliche Kern sei, laut Landammann Walter Stählin, von außen nicht mehr sichtbar. Gegen das Vorgehen protestiert der Schweizer Heimatschutz. Er spricht von einer leichtfertigen Zerstörung. Zudem habe es ein konkretes Kaufangebot für die gefährdeten Häuser gegeben, um diese zu erhalten. Die Band Sheila She Loves You hat den Basler Poppreis 2013 gewonnen. Eine Fachjury wählte die Indie-Pop-Gruppe gestern Abend aus 5 nominierten Bands und Musikern der Basler Musikszene aus. Die Auszeichnung ist mit 15.000 Franken dotiert. Der Deutsche Alterspreis geht an eine Agentur für ältere Models. Senior Models, 1994 gegründet von Christa Höß, spezialisierte sich als weltweit erste Modelagentur auf ältere Menschen. Laut Jury hat Christa Höß damit einen großen Beitrag für die positive Wahrnehmung von Alter geleistet. Die Agentur breche mit Stereotypen und zeige die Attraktivität der Lebensphase Alter. Der Deutsche Alterspreis ist mit 60.000 Euro dotiert.
Wir tun es alle immer wieder, am Telefon, auf dem Bahnhof, vor dem Computer, im Restaurant, warten. Warten aufs Verbundenwerden, auf den Zug, auf das Speichern eines langen Textes, auf den Kellner. Allerdings tun wir es ganz unterschiedlich. Für die einen ist Warten Zeitverschwendung, für die anderen ein Stück geschenkte Zeit. Karin Salm hat Wartende befragt.
Die Wartenden. Überall sind sie heute in Aarau zu sehen. In der Schlange vor der Mikrokasse, an der Bushaltestelle, vor dem Bahnhof, auf den Perrons.
Wenn ich im Stress bin, ist es eher mühsam. Und wenn ich aber Zeit habe, ja, dann geht es eigentlich.
Ich finde das manchmal angenehm. Dann muss ich nicht irgendwas machen, was ich mir sonst so vorgenommen habe.
Zeit ist Geld. Verlorene Zeit. So gesagt.
Oh nein, das kann auch etwas angenehm sein.
Macht mir eigentlich keinen Spass, hier zu warten, weil ihr könnt ja noch genug andere Sachen daheim machen oder sonst mit Kollegen halt.
Ja, warten hat auch etwas Spannendes in sich. Auf das, was kommt, auf das, wo man wartet. Und es ist ein Moment von Stille für sich selber.
Ich finde es eigentlich nicht angenehm, wenn ich warten muss. Wobei ich muss sagen, ich bin auch eine, die immer auf den letzten Zacken geht. Und dass ich manchmal meine Leute lassen warten, da habe ich ein schlechtes Gewissen. Aber ich muss gute Gedanken entwickeln. Für mich etwas selber studieren. Jetzt muss ich leider auf den Bus.
Und fort ist sie, die ältere Frau mit den vielen Einkaufstaschen. Warten scheint eine Einstellungssache zu sein, hat mit der Wahrnehmung etwas zu tun, mit den Lebensumständen. Was machen die Menschen eigentlich mit dieser geschenkten Zeit respektive? Wie überbrücken sie die verlorene Zeit?
Wenn ich warte, dann rauche ich eins. Also, es geht wirklich schneller, die Zeit vorbei. Ja.
Ja, ich schaue so mit rumschauen und die Leute beobachten. So.
Ja, oder auch manchmal noch Mails beantworten. Das geht ja heutzutage ganz gut auch mit den Wundergeräten, die man da hat, mit den iPhones. Manchmal lasse ich das auf der Seite liegen und du einfach mal Zeit genießen.
Warten ist immer eine Gelegenheit zum Überlegen, zum Nachdenken oder zum so Architekturen bewundern, die man hier sieht, ganz neu, die man noch nie gesehen hat.
Warten, eine Chance, etwas Unerwartetes kennenzulernen, wie es genau diesem Wartenden auf dem Bahnhofplatz in Aarau ergangen ist, der die neue wolkenartige Überdachung bewundert hat. Warten ist für die einen eine Zeitinsel, für die anderen ein nervtötender Zeitfresser, weil man Besseres zu tun hätte. Das hat unsere kleine Umfrage gezeigt. Das zeigt auch die Ausstellung «Le Monde attend» im Forum Schlossplatz in Aarau, die am Samstag aufgeht. Wie kommt es, dass wir das Warten so unterschiedlich erleben? Karl-Heinz Geißler weiß es, er ist Zeitforscher. Karin Salm hat ihn getroffen.
Der Durchschnittsamerikaner verbringt 5 Jahre seines Lebens in Warteschlangen vor der Kasse und hockt 68 Stunden am Telefon und wartet darauf, verbunden zu werden. Das scheint eindeutig schlecht zu sein. Warum nur hat das Warten einen derart schlechten Ruf?
Das Warten hat erst einen schlechten Ruf, seitdem wir Zeit in Geld verrechnen und seitdem wir immer mehr Zeit in Geld verrechnen.
Das sagt Karl-Heinz Geißler, der freundliche Zeitforscher, der nur lacht, als die Journalistin zu spät ans Interview kommt. Und Karl-Heinz Geißler ergänzt:
Wartezeiten in Organisationen sind nicht irgendwie willkommene Zeiten, sondern Defekte, die abgeschafft werden müssen oder wegorganisiert werden müssen.
Bevor Kapitalismus und Stempeluhr erfunden worden sind, hatte das Warten einen guten, einen sehr guten Ruf. Das Warten war eine Erwartungszeit. Der Advent als Wartezeit auf Weihnachten, die Fastenzeit als Wartezeit auf Ostern.
Das Warten hatte einen ganz festen rhythmischen Anteil an der Jahresgestalt und war deshalb integriert, auch willkommen.
In der globalisierten, durchstrukturierten Welt hat das Warten wenig zu suchen. Trotzdem erkennt der Zeitforscher Geisler Unterschiede in der Wahrnehmung von Zeit, Unterschiede, die kulturell bedingt sind.
Es gibt Untersuchungen, dass zum Beispiel in Zahnarztpraxen auf Sizilien, dass der Italiener erst nach einer halben Stunde frustriert reagiert, ein Deutscher wartet, ist nach 10 Minuten frustriert. Je nachdem, wie diese Gesellschaft organisiert ist. Eine sehr stark nach Uhrzeit organisierte Gesellschaft hat weniger Toleranzen, was das Warten anbetrifft. Ein Süditaliener hat mehr Toleranzen und hat auch viel mehr Möglichkeiten, die Chancen zu nutzen. Der redet eben eher mit demjenigen, der noch im Wartezimmer sitzt.
Wer warten kann, wer diese Zeit buchstäblich wartet, also pflegt, gewinnt. Gewinnt Gespräche, Einsichten und Geschichten.
Wir müssen uns schützen vor dieser Zeit ist Geld durchaus Produktivität der Ökonomie, dass die überschwappt auf den Kulturbereich, auf den Erziehungsbereich, auf den Familienbereich, auf den Kunstbereich. Das müssen wir frei halten.
Nicht nur etwa die Kunst oder die Erziehung müssten sich dem Diktat «Zeit ist Geld» entziehen, findet der Zeitforscher Karl-Heinz Geisler. Auch in der Politik müsse man mehr warten können.
Die wird zunehmend hektisch, weil die Ökonomie sie drängt. Von daher brauchen wir eine Brandmauer zwischen Ökonomie und Politik, um wieder warten können, auf den rechten Zeitpunkt politisch vernünftige und gute Entscheidungen zu treffen.
Das war der deutsche Zeitforscher Karl-Heinz Geisler. Zum Thema Warten gibt's im Forum Schlossplatz in Aarau eine Ausstellung «Le monde attend» – «Die Welt wartet». Zu sehen ab Samstag bis Anfang Februar 2014. Heute, am 14. November, beginnen die Tage für Neue Musik Zürich. Ein kleines, feines Festival, das jedes Jahr unter einem Motto steht und das jedes Jahr einen neuen Intendanten hat. Diese Entscheidung der Stadt Zürich soll kontinuierlich frischen Wind ins Festival bringen. Das Motto dieses Jahr heißt «Fokus USA» und der Intendant ist der Cellist Moritz Müllenbach. Florian Hauser hat ihn getroffen.
Letztes Jahr Südamerika, dieses Jahr Nordamerika. Wie sein Vorgänger Christoph Keller letztes Jahr will auch der Zürcher Cellist Moritz Müllenbach eine Spur hinterlassen und seine Handschrift zeigen. Fokus USA. 7 Konzerte in 4 Tagen. Das Schöne daran, Müllenbach ist vollkommen frei in der Konzeption, hat keine Vorgaben, ist niemandem Rechenschaft schuldig und muss auch keinen Uraufführungsmarathon abliefern. Das hat einen Vorteil.
Das ermöglicht einfach historische Rückbezüge und thematische Schwerpunkte. Tut der Programmation von den einzelnen Konzerten gut, finde ich.
Eins wollte Moritz Müllenbach von Anfang an vermeiden, die Stationen abzustreiten, die einem als erstes einfallen beim Stichwort Amerika. Also kein John Cage, kein Morton Feldman, kein Steve Reich.
Ich denke, es gibt genügend andere Stränge, die genauso spannend, genauso wichtig sind.
Zum Beispiel ein Komponist wie Charles Ives, der Wegbereiter der amerikanischen Moderne, mit seiner wilden Überlagerung von Rhythmen, Melodien. Hier die 4. Sinfonie etwa, eine Traumgeschichte. Ein Mann träumt, dass er per Zug ins Paradies fahren will, aber stattdessen kommt er an Abgründen und Höllenschlünden vorbei. Charles Ives ist einer der Stränge dieses Festivals. Ein anderer, Schweizer Uraufführungen, die sich auf Amerikanisches beziehen. Oder der stille Klangzauber von Alvin Lucier. Oder die jungen Wilden aus New York. Vielfältig sind die Facetten miteinander vernetzt und ziemlich lebendig könnte diese Reise durch das Land der unbegrenzten musikalischen Möglichkeiten werden. Geht ja auch entsprechend laut los. Mit einer Musikperformance auf dem Zürichsee, mit Brassbands und 13 Schiffen samt Hörnern.
Die sind laut und die Kapitäne, die scheuen sich auch davor, wirklich lange zu hupen, weil die haben sofort Lärmklagen. Trotz der Schönheit dieser Schiffshörner und jetzt mit einer Bewilligung von der Polizei ist es natürlich fantastisch, wenn man die mal wirklich denen man wirklich zuhören kann.
Ein selbstbewusstes, lautes Spektakel zum Auftakt eines Festivals für neue Musik. Braucht es das? Ist die neue Musik nicht schon seit längerer Zeit im normalen Konzertbetrieb angekommen? Ja schon, sagt Moritz Müllenbach, es ist immer besser geworden. Und trotzdem hat das Prinzip Festival immer noch eine Sonderstellung. Das gilt für Festivals klassischer Musik wie auch für Festivals neuer Musik. Für die vielleicht in besonderem Maß.
Weil einfach Kräfte konzentriert werden können in Öffentlichkeitsarbeit, in Aufmerksamkeit. Und was spannend ist, sind Netzwerke zu suchen, die dann auch immer ein bisschen über den Gartenzaun hinweg schauen. Ich meine, dafür bietet sich zeitgenössische Musik sowieso an. Die Einflüsse sind vielfältig und dann soll auch die Ausstrahlung entsprechend vielfältig sein.
Moritz Müllenbach, dieses Jahr Intendant der Tage für Neue Musik Zürich. Diese bieten 7 Konzerte dicht gedrängt in 4 Tagen, dazu ein Spektakel am See und eine Installation. Heute Nachmittag um 17 Uhr starten die Tage für Neue Musik Zürich am Bürkliplatz. Wir nähern uns einem großen Erinnerungsjahr, 2014, Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Erste Sachbücher künden es an und nun auch eine Ausstellung im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Die Neue Zürcher Zeitung bespricht die Ausstellung. Sarah Herwig.
Ja, Tagebücher, Briefe, Postkarten und Gedichte, schriftliche Zeugnisse zum Ersten Weltkrieg von deutschen Autorinnen und Autoren gibt es massenhaft und eine breite Auswahl davon kann man nun in der Ausstellung August 1914 in Marbach kennenlernen. Wer all das Gebotene liest, meint Andreas Breitenstein in der NZZ, glaubt einen polyphonen Epochenmontageroman vor sich zu haben, in dem viele Parallelgeschichten zur einen Weltgeschichte auf- und abtauchen, wobei nicht wenige von ihnen abrupt enden. In der Ausstellung sind gut Bekannte vertreten, etwa Franz Kafka, der den Kriegseintritt Deutschlands in seinem Tagebuch lakonisch kommentiert. Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittag, Schwimmschule. Aber auch unbekanntere Namen wie der Elsässer Ernst Stadler, sein Kriegstagebuch beginnt, Vorlesung am Vorabend abgesagt, morgens Einkäufe, Revolver. Nachmittags gegen 3 Uhr verkünden die Extrablätter den drohenden Kriegszustand. Was sich durchzieht durch die Ausstellung, meint die NZZ, das Wechselbad der Gefühle, die anfängliche Begeisterung der Mobilmachung und dann die spätere Desillusionierung oder wie es Breitenstein formuliert, Euphorie schlägt um in Kakophonie, Überzeugung in Verunsicherung, Verkündigung in Trauer, Affirmation in Anklage.
Auch die Bundeskunsthalle in Bonn nimmt sich des Themas Erster Weltkrieg an, die Süddeutsche bespricht.
Ja, auch viele bildende Künstler waren zu Begriff ergriffen, ähnlich wie die Schriftsteller ergriffen von Euphorie, die aber dann bald gedämpft wurde. Also erst bemalten sie sozusagen die Kanonen und bald dokumentierten sie Angst und Leid. Max Beckmann etwa meldete sich freiwillig, wollte dann aber nicht auf die Franzosen schießen, weil sie seine künstlerischen Vorbilder waren. Die Russen wiederum verehrte er als Landsmänner von Dostojewski. Also blieb der Sanitätsdienst und schon bald der Nervenzusammenbruch. Und so erging es vielen seiner Berufskollegen. Ernst Ludwig Kirchner etwa hielt auch bald nicht mehr aus, was er sah. In einem Selbstporträt von 1915 sieht man ihn in Uniform mit fahlem Gesicht, die Augen 2 dunkle Löcher, die Hand fehlt. Ein verwundeter Künstler. Die Ausstellung zeigt, so die Besprechung in der Süddeutschen, wie stark sich die dramatischen Erfahrungen des Kriegs in die moderne Kunst einschrieben. Also das Fragment, sich auflösende Formen und Körper. Der Erste Weltkrieg wird zum Katalysator für diese neue Bildsprache, die es allerdings natürlich schon vor 1914 langsam gab.
Das goldene Alter der Ansichtskarte. Das waren die Jahre 1895 bis 1918. Da sind sich die Fachleute einig. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg stellte die Eidgenössische Post zwischen 102 und 112 Millionen Ansichtskarten pro Jahr zu. Diese Karten wurden leidenschaftlich gesammelt und so hat der Historiker Georg Kreis reichhaltiges Anschauungsmaterial gefunden für sein Buch «Schweizer Postkarten aus dem Ersten Weltkrieg». Gesellschaftsredaktor Raphael Zehnder hat sich durch diese Sammlung postalischer Lebenszeichen gegraben.
Schweizer Soldaten auf einem Bergkamm, das Gewehr mit aufgepflanztem Bajonett griffbereit. Am Horizont sehen sie rot den Brand der Welt. Die Wolken über ihnen haben die Umrisse von Europa. Hinter den Soldaten liegen Kühe auf der Weide. Dank den wachsamen Wehrmännern genießen sie den Frieden der Alp. Souvenir de la mobilisation suisse, 1914-15 steht darunter. Auf einer anderen Karte mit einem weiteren Schweizer Wachtposten ist zu lesen: Stehe ich in finsterer Mitternacht, so einsam auf der stillen Wacht, so denke ich an mein fernes Lieb, ob mir's auch treu und hold verblieb. In der linken oberen Bildecke ein Fotomedaillon mit dem Wehrmann und seinem Schatz, dem diese bangen Gedanken gelten. Zwei Beispiele aus Georg Kreis' kommentiertem Bilderbuch mit Schweizer Postkarten aus dem Ersten Weltkrieg. Sie zeigen stilisierte Situationen, Verteidigungsbereitschaft und Wachsamkeit. Eine Gruppe posiert vor einem Geschütz, Schweizer Militärflugzeuge im Anflug, Füsiliere marschieren, ernst und gefasst. Das Bundeshaus auf einem Felsen, umtost von den Stürmen im Ausland. Darüber halten zwei Engel ein Band, auf dem gleich über dem Bundeshaus Friede steht. Die Schweiz als Friedensinsel. Der Text auf den Postkarten sei meist von geringem Interesse. Die Kontaktpflege oft wichtiger als der Textinhalt, schreibt Georg Kreis. Die Karten seien kurze Lebenszeichen, vergleichbar mit den heutigen SMS. Im Mittelpunkt des Buches stehen die Bildmotive. Was entnimmt man diesen Bildmotiven? Dass gewisse eidgenössische Topoi eine längere Tradition haben als angenommen. Das Bild der Schweiz als Friedensinsel beispielsweise war offenbar schon vor 100 Jahren ein Kernpunkt schweizerischen Selbstverständnisses. Der Kult um die bäuerliche Bevölkerung und die Betonung der Wehrhaftigkeit des Landes begannen nicht erst mit der geistigen Landesverteidigung der 30er und 40er Jahre. Aber auch die humanitären Anstrengungen der Schweiz, Helvetia als Krankenpflegerin, kehrte man schon im Ersten Weltkrieg hervor. Das sieht man auf einer Ansichtskarte, die ein Sanatorium zeigt. Davor schiebt eine Krankenschwester Helvetia einen Rollstuhl mit einem verwundeten Deutschen. Dazu wird gereimt: Wir Schweizer bieten euch die Hand. Seid willkommen in unserem Land. Wir lindern gern des Kriegers Schmerzen. Glaubt uns, wir tun's aus vollem Herzen. Bei allem historischem Interesse hat das Buch Schweizer Postkarten aus dem Ersten Weltkrieg von Georg Kreis im Hier und Jetzt Verlag durch diese Reimerei und Wortwahl auch unfreiwillig komische Seiten.
100 Sekunden Wissen.
Wer weiß, vielleicht sprudelt es ja dann doch noch das heiße Wasser aus dem St. Galler Geothermie-Bohrloch. Die letzten Tests lassen hoffen. Dennoch bleibt Geothermiestrom in der Schweiz bisher eine Vision. Ganz anders in Italien. Italien zapft diese saubere Energie einfach an. Frei von Erdbeben und schon seit 100 Jahren, wie Anita von Mont weiß.
Das älteste Geothermiekraftwerk der Welt liegt in der Toskana, in Larderello, südlich von Pisa. Nicht von ungefähr heißt diese Gegend Valle del Diavolo, Tal des Teufels. Glühend heißes Magma dringt hier bis nah an die Erdoberfläche. In der hügeligen Landschaft blubbern daher heiße Quellen und Dampffontänen schießen in die Höhe. Dass man mit diesem Dampf Strom gewinnen könnte, auf diese Idee kam in Italien erstmals ein Prinz. Prinz Piero Ginori Conti, profana der Direktor der Chemiewerke von Larderello. Er brachte mit Geothermie-Dampfantrieb einen kleinen Dynamo zum Laufen und 5 Glühbirnen zum Leuchten. Nach diesem Erfolg entstand 1913 das erste Geothermie-Kraftwerk, bereits mit einer Leistung von etwa einem Viertel eines modernen Windrads. Mit den Jahren wurde die Geothermie dann laufend ausgebaut. Heute liefern in der Toskana 34 Geothermiekraftwerke Heizenergie und vor allem Strom für etwa einen Viertel der ganzen Toskana. Die teuflisch heiße Erdwärme wurde also zum Segen für Italien, gerade weil die Erde hier heißer ist. Daher müssen die Ingenieure nämlich meist weniger tief bohren als in Ländern wie der Schweiz. Und sie müssen auch nicht aus heißem Wasser Dampf erzeugen, sondern sie erhalten den Dampf direkt aus dem Boden, was viel effizienter ist. Italien ist heute Europas größter Produzent an Geothermiestrom. Und doch bleibt diese Energie auch hier beschränkt. Aus geologischen Gründen lohnt sich die Förderung auch nach 100 Jahren nur in der Toskana.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.